Dankeschön. Zielbewusst leben, ein Ziel haben und dem nachjagen. Lasst uns aufstehen und lasst uns noch eine Zeit der Anbetung nehmen und zielbewusst beten, zielbewusst Bibel lesen, zielbewusst glauben, zielbewusst geben, zielbewusst, ja, alles, was wir tun, zielbewusst. Und wir haben heute hier vom Leben das Thema und wir werden noch mehr darüber hören, über das Leben. Richtig das Leben gestalten, an das Leben rangehen und mit einem Ziel, dass wir ein Stückchen weiterkommen, auch in unserem Leben. Gott möge uns dabei helfen. Preis Gott. Lasst uns einfach vor dem Herrn treten und mal abschalten. Wer läuft, sagt die Bibel, der konzentriert sich auf das Ziel. Der schaut nicht auf die Schwiegermutter, schaut nicht, denkt nicht ans Zuhause, ein Soldat, der in die Schlacht geht, der denkt nicht ans Essen, für den wird gesorgt. Wenn du in der Schlacht Gottes bist, wenn du für den Herrn arbeitest, wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben hast, dann wird alles andere zufallen. Gott an erster Stelle. Das heißt zielbewusst leben. Gott an erster Stelle. Okay, Vater, ich liebe dich, ich preise dich, ich anbete dich. Herrlich sei dein Name. Irgendjemand sagt der Herr heute Abend, mein Kind, du musst nicht entmutigt sein, ich habe für dich eine Rose, ich habe für dich eine Blume vorbereitet, mitten im kalten Winter, mitten in einer Zeit, wo eigentlich nichts zu hoffen, nichts zu erwarten ist, habe ich etwas für dich vorbereitet. Ich will dir Freude bereiten und heute Abend, ich will deine Seele erquicken, sagt der Herr. Nicht, weil du wertvoll bist und was Besonderes bist oder dir besonders gut vorkommst. Nein, weil du Gnade gefunden hast vor mir. Du findest Gnade vor meinem Angesicht, spricht der Herr. Erbarmen ist bei Gott jetzt. Halleluja. Viel mehr Erbarmen, als die Menschen je haben, alle Menschen zusammen je haben können. Bei Gott ist viel Erbarmen. Fasse es auch für dich. Lass uns jetzt unser Platz einnehmen. Wir wollen weiter fortfahren, Gott preisen, anbeten und wie auch immer, was so nacheinander passiert. Himmel ist ein wunderbarer Platz. Gott erwartet dich an seinem Thron. Und wir haben auch wieder, ich bin immer sehr kritisch, theologisch, versuche auch die Lieder theologisch zu analysieren. Cherubim. Ich möchte den Cherubims nicht begegnen. Also, die Cherubims, die stehen mit dem Schwert am Paradiestor und lassen niemand rein. Aber am Thron Gottes gibt es keine Cherubim und keine Seraphim mehr. Da ist nur noch Jesus und Heiliger Geist. Halleluja! Und Gott erwartet dich am himmlischen Thron. Und da musst du an diesem Cherubim nicht mehr vorbei. Du kannst sagen, hallo Cherubim. Hallo und schön. Am himmlischen Ort, Halleluja, wo Seligkeit ist. Cherubim, die waren über die Bundeslade. Da haben sie bewacht, den Bund des Alten Testaments. Und das, was kein Mensch halten konnte. Und so weiter. Und dann ist der Vorhang zerrissen. Und da sind die Cherubime arbeitslos geworden. Und heute sind die Cherubims arbeitslos. Ich kann zum Thron Gottes kommen. Brauchbares Leben. Brauchbares Leben. Was ist ein brauchbares Leben? Und wir wollen heute wissen, vielleicht kannst du Papier nehmen und wenn ich so Beerdigungen halte, vor allem bei Suizidfällen, wo ein Abschiedsbrief ist, da ist immer interessant, was ist so in einem Abschiedsbrief drin? Was haben die, die jetzt aus dem Leben gegangen sind, was haben sie geschrieben? Und heute Abend wollen wir so einen Abschiedsbrief mal schreiben. Für uns selber, wir wollen uns nicht das Leben nehmen, nein. Und mal Bilanz ziehen und so einen Abschiedsbrief schreiben. Der Taz war hier gar nicht so lange Zeit, als der Steffel ging, da war ein Brief vom Steffel als Abgeordneter und so weiter, was er da geschrieben hat. Und er schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, ich lese das, bevor ich die Bibel für euch vorlese. Liebe Freunde, nach der Landtagswahl 2001 war es mein Ziel, eine verjüngte und erneuerte Berliner CDU und so weiter aufzubauen. Unverändert stehen sowohl in den internen wie in den öffentlichen Diskussionen die personelle Frage, die Auseinandersetzung im Vordergrund und so weiter. Ich bin, dann schreibt er weiter, nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass eine sinnvolle Arbeit der Fraktion zum Wohle Berlins unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb werde ich mein Amt als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin mit der Wahl eines Nachfolgers in den nächsten Tagen niederlegen. Wir haben jetzt dieses Mal gesehen, Seehofer, Merz und so weiter. Leute scheiden aus den Ämtern, geben einfach Ämter abgeben, Funktionen ab. Ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen. Hast du schon reiflich über dein Leben nachgedacht? Ist alles sinnlos, was ich mache. Als Politiker, als Pastor,
als Gläubiger, als Ehemann, Ehefrau, als Lehrer, Arbeiter, Angestellter. So, ich habe nach reiflicher Überlegung bin zu dem Schluss gekommen, dass eine sinnvolle Arbeit, egal was jetzt ist, nicht möglich ist oder mir das nichts bringt. Was ist ein brauchbares Leben? Lass uns darüber nachdenken. Versuch einmal so einen Abschiedsbrief, nur spaßhalber für dich schreiben, ohne dass du jetzt stirbst und aussteigst und den Strick nimmst und dich aufhängst. Vielleicht wirst du das tun, wenn es dir nichts anderes übrig bleibt. Aber dann würde ich dir einen anderen Rat geben. Geh auf die Knie und bitte Gott um Erbarmen, dass Gott dir hilft, ein anderes Leben zu beginnen. Dann gehst du nämlich in die falsche Richtung. Wir wollen so mal Abschiedsbrief mal zusammen formulieren. Wie schreibt man da? Da sollte man sich auseinandersetzen mit seiner Vergangenheit. Es war nicht so gut und so weiter, was nicht so realistisch war, was man nicht verstanden hat, was man nicht begreift. Ohne dass man jetzt in Depressionen verfällt. Nein, wir sollen einmal Bilanz ziehen. Das Jahr geht zu Ende, Bilanz ziehen. Christ hat von dem Ziel gesprochen, wo gehen wir hin? Also er hat ja nicht von diesem Thema groß gewusst, was ich predigen werde. Aber es ist wichtig, dass wir Bilanz ziehen. Wir haben noch immer November, das ist ja die Totensonntage, furchtbar. Eigentlich jedes Mal, jeden Sonntag an den Tod denken zu müssen. Aber vielleicht schadet es uns gar nicht mehr. Wir sollten das ganze Jahr über an den Tod denken. Und das ganze Jahr über ist der Tod realistisch. In der Bibel heißt es, Herr, lehre uns zu bedenken. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug würden. Abschiedsbrief. Brauchbares Leben, auf das wir klug werden. Wie würdest du dich von deinem Leben verabschieden? Denk drüber nach. Wie würdest du dich aus der Gesellschaft verabschieden? Leute, ich habe die Schnauze voll, reicht's mir. Macht ihren Laden selber. Vielleicht, dass du auswanderst nach Finnland. Aber das ist noch gefährlicher wie hier. In Finnland haben sie jetzt seit neuestem, schon voll drin, da werden so Chips eingepflanzt, und zwar per Gesetz. Und das gibt keine Personalausweise mehr. Wir kriegen das, was der Antichrist schon geplant hat. Kommt es jetzt? Finnland hat angefangen, es geht von Norden nach unten. Die sind jetzt schon voll drin. Aber die denken sich nicht. Skandinavier denken sich nicht, die gehen da über Leichen. Vor Jahren, als sie drüben waren, da hat jeder so seine Personenkennzahl gehabt. Dann konnte jeder an der Tankstelle die Nummer eingeben, genau wissen, wie viel Geld er auf dem Konto hat, ob Führerschein hat oder nicht und so weiter. Also, Skandinavier. Nur nebenbei, es fängt schon an. Wie würdest du dich aus der Gesellschaft verabschieden? Wie würdest du dich aus dem Berufsleben verabschieden? So alles hinschmeißen? Denk drüber nach. Nur, brauchbares Leben. Ich musste hier vor gar nicht so langer Zeit eine DDR-Größe beerdigen, die also in der DDR sehr stark in der Politik war, vorne drin und fast jeden Tag in der Zeitung stand. Und dann, ich durfte sagen, was ich wollte als Pastor. Ich musste nur einen Satz sagen. Er konnte seine Ziele nicht realisieren. Also was Sozialismus, Kommunismus war, er konnte seine Ziele nicht realisieren. So, das ist, wie er sich verabschiedet. Oder aus Neukölln musste ich mal einen Gastwirt beerdigen, der Kehlkopfkrebs hatte. Und ich musste am Grab sagen, ich habe gesagt, das ist doch komisch, das sollte man nicht und das macht man nicht. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Am Grab in Neukölln musste ich das also sagen, konnte sagen, was ich wollte sonst, aber das wollten die Angehörige, das wollte die Familie sagen, die bestanden drauf, ich habe versucht, es abzuschwächen und rauszunehmen. Nein, Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin, sich verabschieden aus dem Leben. Er hat selber noch in seinem Testament das formuliert, damit die Nachwelt wissen soll und das muss gesagt werden, das stand im Testament drin. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Oder wie würdest du dich von deinen Eltern verabschieden, wenn du so einen Abschiedsbrief schreibst? Liebe Eltern, ich habe irgendwo mal in einem Heft oder Briefchen oder Büchlein gelesen, da hat sich jemand verabschiedet von seinen Eltern. Liebe Eltern, ihr habt mir all das gegeben, was mich zu einem guten Menschen gemacht hat. Ihr habt mich beten, liebe Mutter, du hast mich beten gelehrt. Ich danke dir dafür. Sich verabschieden. Denk drüber nach. Wie würdest du dich von deiner Familie verabschieden? Von deiner Partei? Wie würdest du dich von deiner Gemeinde verabschieden? Viele verabschieden sich gar nicht. Die hauen ab, verschwinden und sind nicht mehr da. Hier in Berlin werden Gemeinden oft so gewechselt, wie man das Hemd wechselt. Oder Unterhemd. Viele gehen ohne Erklärung und ohne Abschied so aus der Welt, aus dem Leben. Und da bleiben viele offene und unbeantwortete Fragen, wenn sie gehen. Manchmal bleiben sogar Schuldgefühle und Vorwürfe zurück. Viele schreiben einen Abschiedsbrief, andere tun es nicht, weil sie nicht mehr können, weil sie keine Kraft mehr dazu haben, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Deshalb schreiben sie, weil sie die Kontrolle verloren haben, schreiben sie einen Abschiedsbrief. Was ist ein brauchbares Leben? Lass uns darüber nachdenken. Es gibt wertes Leben und unwertes Leben. Das kommt aus der Nazi-Zeit. Aber das ist heute genauso aktuell wie je und je. Hitlergeist lebt weiter, obwohl wir keinen Nazi mehr haben und obwohl die SS nicht mehr regiert. Aber dieser Geist, alles was der Hitler wollte, alles was der Hitler gemacht hat, wird heute weitergemacht. Nur unter anderen Vorzeichen, unter EU oder Euro oder irgendwelche anderen Dingen. Wertes, unwertes Leben. Heutzutage, das sind schon 40-Jährige, gehören zum alten Eisen, zum Schrott. Oder schon viele, die werden gerade mit der Schule fertig und schon, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ist das Berufsleben ein brauchbares Leben? Solange der Mensch nur leistungsfähig ist, nur was produziert, Geld verdient, ist das ein lebenswertes Leben? Ich werde nicht vergessen, Lothar, ich denke, das hat uns sehr tief bewegt in der Dying Clinic in Kalkutta, als diese arme, sterbende Frau dem Pastor hier ein Lied vorgesungen hat. Ganz leise, fast unhörbar, aber ein Lied, Dankeslied. Diese Frau hat wahrscheinlich, lebt nicht mehr, aber sie hat einfach aus Dankbarkeit ein Lied vorgesungen. Und dann ist man so in einer Dying Clinic, Sterbeklinik wie in Kalkutta. Oder ihr wart nachher in dieser Klinik, wo, ja, Geisteskranke, Behinderte sind, wo der Speichel aus dem Mund läuft. Als ich sehe noch den Timo, als der zurückkam, der war nicht mehr zu erkennen. Der war sprachlos, das was passiert. Und diese Leute werden geliebt, gepflegt, gehegt. Sind das brauchbare Menschen, unbrauchbare Menschen? Lebenswertes Leben oder unlebenswerte Leben? Was ist das? Unsere Gesellschaft hat die Werte verloren, verwechselt und durcheinander gebracht. Das ist, wie die Welt aussieht. Wertes Leben, unwertes Leben. Aber ich denke, auch ein Behinderter, einer, der nichts mehr hat und nichts mehr geben kann, kann unheimlich viel den Menschen geben. Und deshalb, es hängt nicht nur vom Geld und nicht nur, wir sind Mammon fixiert und nicht mehr lebensorientiert. Ich will euch eine Geschichte zuerst, jetzt genug mit den Abschiedsbriefen. Lasst uns mal was die Abschiedsbriefe vergessen, aber schreib mal einen Abschiedsbrief so für dich. Und nur mal so zum Spaß, mal sehen, was würdest du deiner Nachwelt sagen? Was möchtest du als dein Testament zurücklassen? So ist es ja gar nicht so schlecht, so als letzte Gedanken, die letzten Worte. Was wären deine letzten Worte von deinem Leben? Nachdenken. Eine Gruppe will zu Fuß einen Berg erreichen, zur Spitze gelangen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man auf einen Berg raufkommt. Ich werde nie vergessen, wo ich zum ersten Mal so einen Berg bestiegen habe. Das ist tatsächlich mir passiert. Das ist meine Geschichte ein Stück weit. Aber diese Geschichte ließ mir sehr viel nachdenken. In Bad Tölz, irgendwo im Bad Reichenhall in dieser Gegend, da gab es zwei Möglichkeiten. Hat die Klasse oder die Gruppe, wo wir waren, dann sagte der Gruppenleiter, es gibt zwei Möglichkeiten. Es war eine Freizeit, Gemeindefreizeit von unserer Gemeinde aus München. Und dann sagte er, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die Gondel benutzen oder zu Fuß zum Berg hinaufsteigen. Und was denkt ihr? Die meisten haben die Gondel benutzt, die Seilbahn, vor allem die Mädels, die Seilbahn benutzt. Aber dann die anderen. Und gut, dann gab es einen Vorsprung, die haben unten noch ein bisschen was gemacht und dann sich da eingescheckt und dann sind sie die Gondel hochgefahren. Die waren oben. Als nachher die Gruppe, und ich war leider noch bei der Gruppe, die mitmarschiert ist. Wir kommen oben an, geschlaucht, geschwitzt, verschwitzt, abgeschafft. Da hat einer sich sogar ausgerutscht und sich Fuß verrenkt. Andere hat sich geschürft, irgendwo sich gekratzt und so weiter. So kamen wir oben dann nachher an. War gar nicht so hoch. 1200 Meter hoch. Das war mein erster Berg, den ich bestiegen habe. Ich bin ja im Norden groß geworden. Flachland-Indianer war ich bis jetzt. Aber dann so plötzlich kommt man dann hoch so einen Berg. War so ein Erlebnis. Oben angekommen. Was wir unterwegs erzählt haben, was wir unterwegs gesehen haben, was wir unterwegs erlebt haben, das haben die in der Gondel nicht erlebt. Die sind auch oben hochgekommen, aber ganz anders, ohne Anstrengung, so im Schlaraffentum. Und mir geht es heute Abend brauchbares und unbrauchbares Leben. Brauchbares Leben ist Kampf, ist Arbeit, ist Stress, ist Plagerei. Unbrauchbares Leben ist, man fährt die Seilbahn hoch, drückt mal auf den Knopf, bezahlt sein Obolus und dann kommt man oben an. Aber man hat gar nicht die ganzen Kämpfe, den ganzen Stress, den ganzen Eifer und so weiter, was die Gruppe hatte. Und wir waren in einer Gruppe, wir hielten zusammen. Und dann hat einer, damals, ja, mit Rucksack gab's noch nicht so viel, hat einer Wasser dabei gehabt. Und der hat das Wasser rübergereicht. Jeder durfte mal trinken. Und jemand hat noch Kaugummi dabei gehabt. Das war ein Erlebnis, wie man dann so hoch marschierte, so Gruppenerlebnis. Das haben die alle oben gar nicht gehabt. Die sind da in kurzer Zeit oben gewesen. Man hat Mut bewiesen in dieser Gruppe unten. Also zwei Möglichkeiten hast du, wie du das Ziel, von dem auch hier der Christ vorhin sagte, wie du das Ziel erreichen kannst. Entweder hochklettern, hochkraxeln, sich abmühen, alles dran setzen und dann sagen, ich habe diesen Berg bestiegen. Und jedes Mal, wenn ich so Bad Tölz vorbeifahre und diesen Berg sehe, das ist der Berg, den du erstiegen hast. Das ist ein Erlebnis. Wie viele andere Berge hat man schon mit der Seilbahn so erfahren? Und sich hochziehen lassen, sich hochtransportieren lassen. Aber das, wo man sich erkämpft hat, weiß man. Da kennt man noch unter Umständen sogar jeden Winkel, wo es war, wo es man angehalten hat, wo man sagte, wie weit es ist. Und dieses Erlebnis beim Bergsteigen, man denkt, man ist schon am Gipfel, am Ziel und immer noch nicht. Und du siehst schon das Ziel und du freust dich schon auf das Ziel. Da ist gerade wieder eine Etappe gewesen, bis du endlich oben angekommen bist. Das ist ein Erlebnis. Erfülltes Leben oder nicht erfülltes. Seilbahnmenschen führen ein sinnloses Leben, so die immer nur die Seilbahn benutzen. Sie gehen den Weg des geringeren Widerstandes. Sie weichen den Problemen immer aus. Sie umgehen die Schwierigkeiten, ganz besonders die Christen hier in Berlin. Sie vermeiden Herausforderungen, Konflikte. Sie scheuen, viele Menschen sind heutzutage konfliktscheu geworden. Sag mir, wo setzen sich Leute noch mit ihren Problemen auseinander? Nicht mal in den Leserbriefen mehr. Nirgendwo. Die Leute setzen sich den Problemen nicht mehr auseinander. Wenn Probleme auftauchen, weißt du, was die lieben Geschwister machen, wenn Probleme auftauchen? Lasst uns schnell beten. Das ist ein Gebetskasten, wir legen, bringen das schnell nach vorne ins Gebetkasten. Alles lieb und gut. Weißt du, was Probleme sind? Sind harte Nüsse, die geknackt werden müssen. Entweder erstickst du dabei oder du knackst die Nuss. Es gibt zwei Möglichkeiten. Aber wir fangen an zu beten, zu bewinseln, zu betteln, zu jammern, zu klagen. Wir tauchen ab, verschwinden, oh, so viele Probleme, ich sehe nicht mehr drüber hinweg, ich verzweifle. Oder lasst uns mal rangehen an diese Probleme, lasst uns rangehen an die Riesen, lasst uns rangehen an diese festen Städte. Oder lasst die anderen machen. Die Katholiken sind noch da ein bisschen schlauer, die bezahlen den Priestern eine Messe und die sagen, bitte liest für mich eine Messe. Er kann das machen, er ist ja Profi. Oder? Du gehst dann in die Seilbahn. So, oh, lass das alles, lass die anderen beten. Machst Gebetsaufruf. Und wenn Leute Gebetsaufrufe machen, dann frage ich mich meistens, beten die selber auch? Wenn die selber beten, dann bete ich auch mit. Spaß gibt es erst in der Gruppe. Wenn man was zusammen erlebt, zusammen sich durchkämpft, sich durchrauft. Wie lieb und fein, wenn Geschwister in Eintracht miteinander sind und gemeinsam ein Ziel verfolgen, zusammenhalten bis zuletzt. Wir haben am Schluss jemand dabei gehabt in unserer Gruppe, der sagt, ich gehe um, ich gehe zurück. Und dann musst du diese Person ermutigen, halt jetzt durch, wir sind gleich oben. Und dann ist jemand zu ermutigen, sich mit dem einen beschäftigen, den da hochzubringen und hochzuschleppen. Man erlebt was zusammen in der Gruppe. In der Seilbahn, da steht man einander auf die Füße. Kein Erlebnis. Christentum und viele Gemeinden in Deutschland, hier in der westlichen Welt, wo wir Freiheit und Demokratie haben, sind Schlaraffengemeinden. Frei weg. Die Gemeinden im Osten sind gewachsen, solange sie Verfolgung hatten, solange sie Druck hatten, solange sie den Kommunismus hatten, KGB, Sekuriatis oder sonst noch was. Und da gab es die Christen. Und dann kam Demokratie, die Freiheit, Wohlstand. Und dann fingen die sich an zu streiten, zu zanken. Jeder wollte dann der Bessere und der Größere sein. Aber hier im Zusammenhalt, in der Gruppe, brauchbares Leben. Was ist brauchbar? Ist Friede und Freiheit brauchbar? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, was ihr jetzt hört, das mag euch vielleicht ein bisschen aus der Bahn werfen, euch verunsichern. Aber ich bin nicht einmal so sicher, dass Freiheit wirklich das Optimale ist. Und Friede das Optimale ist. Oder Akzeptanz, dass wir akzeptiert sind. Körperschaft des öffentlichen Rechts. Oder was ist sonst noch was. Von anderen Gruppen akzeptiert, ob das wirklich das Wahre ist. Ich denke, Spannung bringt Leben. Spannung, Verfolgung, Druck und so weiter. Risikos, wenn man wieder Risikos eingehen kann. Wenn man verletzt wird, dann weiß man, was Heilung und Gesundheit ist. So scharf angeschossen. Aber Leute haben Angst oft. Bitte rühre mich nicht an, ich bin zerbrechlich. In der Seilbahn, in der Gondel, das kann es sein. Wir selbst bestimmen, wie wir unser Gipfel erreichen wollen. In der Gondel oder Herr, steh mir bei mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe, mit deinem Beistand, mit deiner Gnade, mit deinem Erbarmen. Ich weiß es nicht, aber dann dieses Erlebnis, oben am Gipfel zu stehen, das habe ich ohne Seilbahn gemacht. Das ist ein Erlebnis, das vergisst du nicht. Alle anderen, denk an deine Seilbahnerfahrungen und dann denk die Berge, die du bestiegen hast. Selbst wenn es Maulwurfshügel gewesen ist. Das macht die Freude. Ich bin drüber marschiert. Wir brauchen den Gottesdienst und die Gemeinde, damit wir unser Lebensziel erreichen, die Gemeinschaft der Heiligen. Allein kommt man so einen Gipfel nicht hoch. Da braucht man eine ganze Mannschaft. Ich habe jetzt gerade gelesen, der Amerikaner, um einen Soldaten nach Irak zu schicken, brauchen sie 10 Soldaten, 10 andere in der Logistik. Um einen Soldaten an die Front zu bringen, brauchen sie 10 Soldaten, die was anderes machen. Verwaltung, Transport und so weiter. Nur einen Soldaten an der Front zu schicken. Also wir brauchen die Logistik. Eine Gemeinde funktioniert, wenn wir alle zusammenhalten. Oder das Leben funktioniert, wenn wir uns miteinander vernetzen, verbinden, vereinigen, verschmelzen. In der Gemeinde, da bekommen wir Mut für ein brauchbares Leben. Ein isoliertes Leben ist ein unbrauchbares Leben, wenn jemand sich isoliert, sich zurückzieht, ohne mich. Fang an, dein Leben irgendwo in eine Gruppe zu bringen. Du lebst glücklicher und netter und lieber. Ich habe in Frohnau einen alten Mann beerdigt, der ist ziemlich alt gewesen, er war Chorleiter in mehreren Chören hier in Berlin und hat sogar sowas wie Liederkranz, ich weiß es nicht genau, aber so ein Verband da für Sänger aufgebaut und er war Leiter und das hat sein Leben frisch gehalten. Er war kein Christ, aber er war im Liederverein und Musik war so sein Leben und hat sich engagiert und ist sehr hoch alt geworden und ja, bis zum Schluss ziemlich gesund, also keine Macken gehabt. Also, aber das machte ihn stark. Vereinsleben. Menschen, die sich im Verein engagieren, egal was es ist, selbst Kaninchenzuchtverein. Selbst das bringt uns mehr. Menschen, die sich nur isolieren, nur für sich leben, nur an sich denken, nicht mit anderen Leuten zusammenleben, die vereinsamen. Am Schluss sind sie Mutterseelen allein und sie haben niemand mehr, der sie beerdigt. Seilbahn oder Gondel? Gondel oder Bergsteigen hier. Sie wandern, hochsteigen. In der Gondel, da steht man herum nur. Da wird man hochgezogen, hochgetragen und ja, alles nett. Man guckt, man redet ein bisschen, hält sich irgendwo fest an irgendjemand. Und das ist alles. Man war dabei. Aber das Herz ist leer. Es fehlt die praktische Erfahrung. Es fehlt der Schmerz, der Stress. Die Spannung. Meine Frau hat mir heute etwas gesagt. Es ist Statistik anscheinend nachgewiesen, weiß ich nicht. Muss man nachgehen und nachprüfen. Die meisten Leute kriegen nicht vorm Urlaub Herzinfarkt, sondern die meisten Herzinfarkte kommen nach dem Urlaub. Oder sie sind nicht richtig vorbereitet auf den Urlaub. Dann kriegen sie vor dem Urlaub Herzinfarkt. Aber die Herzinfarkte geschehen normalerweise, passieren nach dem Urlaub. Weil wieder der Alter kommt, der Stress wieder kommt, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Dieses praktische Erleben fehlt bei so vielen Menschen. Langweiliges Leben ist ein unbrauchbares Leben. Langeweile. Viele können mit sich selber nichts mehr anfangen. Man kann sagen, ich war da oben. Aber ohne Ehrgeiz, ohne Kampf, ohne geschwitzt zu haben, ohne Krisen überwunden zu haben, ohne Gefahren erfolgreich gemeistert zu haben, ohne irgendetwas vollbracht zu haben. Ja, ich bin angekommen. Ich bin in Masada. Ich bin mal den Weg hochgelaufen. Ich wollte nicht die Seilbahn benutzen in Israel. Oh, das ist eine Katastrophe. Ich weiß es. Ich weiß nicht, wie die Römer Masada eingenommen haben. Aber auf jeden Fall den Berg, dieses Zickzack-Weg hochzugehen. Wow, ich war oben in der Seilbahn. Wir haben eine Schwester dabei gehabt, die ist hochgefahren. Und wir haben gesagt, Schwester oder Geschwister, wir müssen viel trinken dort. Und er hat nicht getrunken. Und plötzlich in der Seilbahn, während die Seilbahn hochzieht, kippt sie um. Und dann passierte etwas. Das war für uns alle ein Schock, das war wieder eine andere Sache. Wieder so Gondelerfahrung. Man macht auch schon seine Gondelerfahrungen, auch da. Da plötzlich kippt sie um. Und da macht unser Reiseleiter Folgendes. Er nimmt sofort eine Flasche Wasser und überschüttet sie. Und dann kommt sie wieder zu sich. Oh, mir ist schwarz vor die Augen geworden. Und dann hat man gewusst, mehr trinken. Aber diesen Weg hochzulaufen in der Hitze und dann immer wieder, ja, du trinkst 2 Flaschen Wasser, bis du oben bist. Das ist ein Erlebnis. Und ich bin Masada hochgestiegen. Würde ich nicht vergessen, kann ich meinen Kindern erzählen. Und so ist es wichtig, egal was es ist, dass wir mit Stress, mit Anstrengung gemacht haben. Und alles, was wir mit Anstrengung gemacht haben, ist brauchbar. Alles, was wir ohne Anstrengung machen, was uns so in den Schoß gelegt wird, ob es jetzt eine Gabe, ein Talent ist oder eine Fähigkeit ist oder irgendeine Arbeit ist oder ein Dienst ist, was dir so zugeworfen wird, ist nichts wert. Was nichts kostet, ist nichts wert. Nur die Gondel benutzen, das kann jeder Depp. Da brauchst du keine hohe Bildung. Da brauchst du keine Übung. Da brauchst du keine Muskel, keine Nerven, kein Talent, keine Begeisterung. Das kannst du auch so machen. Da musst du also gar nicht groß begabt sein. Und was können? Unsere Gesellschaft ist eine Gondelgesellschaft geworden. Und die Bibel sagt, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Was es auch immer heißen mag. Reich Gottes ist Himmel. Reich Gottes ist Herrlichkeit. Reich Gottes ist Erfolg. Reich Gottes ist Friede. Reich Gottes ist Begeisterung. Reich Gottes ist Freude. Weichlinge führen ein unbrauchbares Leben. Weichlinge. Nur die Aktiven führen ein brauchbares Leben. Egal was es ist. Selbst wenn du einen Schwerbehinderten fütterst, wenn du irgendetwas Gutes tust, wenn du irgendjemand Gutes tust, führst du schon ein brauchbares Leben. Wer sich schont, der entwertet sein Leben. Brauchbares Leben. Keine Sorge, ich werde auch eine Bibelstelle nachher noch ein paar lesen. Ihr werdet schon zur Bibelstelle kommen, weil ihr eine Predigt wollt. Aber ich möchte zuerst euch hinführen zu dem brauchbaren Leben. Wer sich schont, der entwertet sich selbst. Der wird bedeutungslos. Der wird zur Nebensache. Und du wunderst dich, warum ist mein Leben so nebensächlich? Bei mir, ich bin nur Nebensache für die, bin Nebensache für den. Ich kann hingehen, wo ich bin überall Nebensache. Du bist nutzlos und unbrauchbar, wenn du dich nicht investierst, dich nicht einbringst. Wer sich schont, der macht nichts aus seinem Leben. Sich regen bringt Segen. Ein altes Sprichwort, aber in den Sprichwörtern steckt unheimlich viel drin. Man macht zwar schöne Worte, man schwärmt, ich war oben. Oh, ich habe die Wälder oben gesehen, die Wolken, hast du das alles gesehen? Du erlebst, du kannst berichten von dort oben, so vieles. Aber auch vom Himmel. Ja, ich habe den Herrn gehört. Aber wie hast du den Herrn gehört? Mit der CD, auf der Kassette. Du hast deine Stimme nicht trainiert. Um den Herrn zu hören oder mit den Erzengeln mitzusingen oder mit den Seraphinen oder Cherubim oder weiß ich sonst noch mit welchen himmlischen Wesen, da musst du üben, um mit denen mitzuhalten. Aber heute CD. Da beehre ich wieder jemand und da muss ich sagen, ich frage meistens so die Leute, was war so sein Hobby? Und dann sagt die Frau, Musik war sein Hobby. Dann habe ich gefragt, hat er Klavier gespielt? Hat er Geige gespielt? Hat er Akkordeon gespielt? Hat er Trompete gespielt? Nein, Radio gehört. Das war Musik, sein Leben. Radio gehört. Um Radio zu hören, Da musst du die Noten nicht kennen. Du musst nur den Knopf finden zum Ein- und Ausschalten. Das ist alles. Musik war sein Leben. Weißt du, wir betonen auch Christentum. Was ist brauchbares Leben? Was ist brauchbares Leben? Denk drüber nach. Nicht nur in den Gottesdienst gehen, das ist kein brauchbares Leben. Nur seine Zeit, Freitag, Samstag, Sonntag abzusitzen. Kannst gleich ins Gefängnis gehen. Kann für dich Gefängnis sein. Nur abzusitzen. Kommst du nur, um hier abzusitzen? Lass uns drüber nachdenken. Brauchbares Leben, brauchbares Christentum. In der Bibel heißt, wenn ihr zusammenkommt, dann soll jeder etwas haben. Basar sollten wir haben. Und ich meine nicht nur in der Adventszeit oder wenn es fürs Waisenhaus gesammelt wird. Wir sollten Basar haben jeden Tag. Gemeinde, Kirche, Reich Gottes ist Basar. Jeder hat etwas. Auch eine Kleinigkeit. Jeder hat etwas. Brauchbares Leben. Und du findest, wenn du jetzt so Basar machst und wer anfängt zu sammeln Sachen, jeder findet zu Hause irgendwo etwas Brauchbares. Bei dir steht es vielleicht und verstaubt, aber jemand anders braucht es. Du hast etwas, was du nicht mehr brauchst, aber du gibst etwas anderen weiter. Das ist brauchbares Leben. Du verschenkst dich. Gondelchristen, die also nur in der Gondel sitzen, die entwickeln sich nicht. Die haben kein Selbstwertgefühl. Ich hab's geschafft. Ich war stolz. Und man hat auf die anderen natürlich runtergeguckt. Also ihr seid feige. Ihr seid nicht mitmarschiert. Aber du hast ein Selbstwertgefühl und du möchtest an deinem Selbstwertgefühl arbeiten. Du brauchst ein Selbstwertgefühl und zwar jeder Mensch braucht ein sehr gesundes und starkes Selbstwertgefühl und da muss man daran arbeiten. Ich muss irgendetwas tun. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes, Jakobusbrief, sei Täter des Wortes. Du brauchst Erfolgserlebnisse. Du musst sehen, dass irgendwas passiert. Wer nichts Sinnvolles tut, der fühlt sich nutzlos. Wer nichts Sinnvolles tut. Wer keine Opfer bringt, fühlt sich nutzlos. Also brauchbares Leben ist Opfer bringen. Opfer für sich selbst, für Gott, für die Mitmenschen, für das Reich Gottes, für die Gesellschaft. Egal für wen und egal für was. Opfer. Die Welt wird mit Opfer gebaut und durch Opfer gebaut. Durch Opfer. Und Opfer tun immer weh. Das ist ein Zeichen vom Opfer. Wenn es nicht weh tut, war es kein Opfer. Wenn man was aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Ist kein Opfer. Niemand kann auf die Dauer nutzloses Leben ertragen. Niemand. Also irgendwann wirst du krank, bekommst Depressionen, verzweifelst an dir selber. In der Gondel, da schwebt man. Und das ist, wo viele Christen sind. Sie schweben. Sie schweben. Der Kraxler, der Bergkraxler da, der schwebt nicht. Der ist mit beiden Beinen in dieser Welt. Und ich habe ein großes Problem mit Christen, die schweben. In der Gondel. Ach, es ist so, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Pfui. Du sitzt in der Gondel. Du schaukelst hin und her. Du musst sagen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu fliegen. Aber in der Seilbahn einfach nur zu sitzen und sein, ist es Herrlichkeit. Jetzt geht's aufwärts. Ich bin den Mont Blanc neulich hochgefahren mit meiner Familie. Du, ich sag, als ich oben ankam, weißt du, was da passierte? Ich sah zuerst, die ganzen Leute lagen an der Wand. Meine Frau liegt an der Wand. Denke ich, Mensch, die hat keine Energie. Und plötzlich, bei mir fängt's auch sich zu drehen. Ich weiß, was Gondelfahren ist. Plötzlich von unten da auf 4000 Meter Höhe oder 4500 Meter Höhe, plötzlich der Kreislauf. Du und ich sitz auch plötzlich an der Wand und suche, wo noch ein Plätzchen an der Wand ist. Ich habe meiner Frau nicht gesagt, du, bei mir schwebt alles. Aber ich habe Mitleid plötzlich bekommen mit allen anderen, die an der Wand saßen und irgendwo so Plätzchen gesucht haben. Weißt du, wir wundern uns, wenn uns plötzlich schwindelig wird, wenn wir überfordert werden. Praktisch unser Kreislauf ist nicht mitgegangen, mitgezogen. Also praktisch, wir sind derjenige, der von unten hochmarschiert ist. Da hat sich der Kreislauf und so weiter alles umgestellt und hat das Ziel erreicht. Aber die Christen, die wachsen nicht mit. Viele sind so aufgeblasene Pfauen. Weißt du, die sind nicht mitgewachsen, der ist nicht mitgegangen. Die sind zu schnell gewachsen, aber die inneren Organe sind nicht mitgewachsen. Unbrauchbares Leben oder brauchbares Leben. Lass uns darüber nachdenken. Der Psalmist sagt, was ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Der Mensch ist wie Gras, wie die Blume auf dem Felde. Das ist der Mensch. Goethe hat so schlau noch dazu geschrieben, dem Tod ist kein Kraut gewachsen. Als er so drüber nachdachte, der Mensch ist ein Gras. Wer ohne Gott lebt, ist wertlos. Komme ich jetzt auf, jetzt werde ich ein bisschen religiös und geistlich. Was ist der Mensch? Wer ohne Gott lebt, ist hoffnungslos, hat keine Alternative. Brauchbares Leben ist, mit Gott zusammen leben, mit Gott zusammen zu arbeiten, das Optimale aus seinem Leben rauszuholen. Erst mit Gott ist man wer. Psalm 1 kennt ihr ja, der Gerechte. Und das ist der große Unterschied, ob ich jetzt sage, der Mensch, was ist der Mensch, ein Grashalm, oder Psalm 1 lese. Psalm 1 wird der Mensch ganz anders dargestellt. Der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbach, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Also, entweder bin ich ein Grashalm, gegen dem kein Kraut gewachsen ist. Und da ist ein Kraut gewachsen, und zwar Jesus Christus. Halleluja. Der Reis oder dieser Spross Isais, der ist gewachsen. Aber Psalm 1, der Gerechte ist wie ein Palmbaum oder wie ein Baum gepflanzt am Wasserbach. Ein großer Unterschied zwischen Grashalm und Palmbaum oder ein Baum gepflanzt am Wasser. Ein Baum ist etwas ganz anderes als ein Grashalm. Ein Baum ist ein Sinnbild für Kraft, Stärke, für langes Leben. Grashalm ist nur ein Jahr, ein Baum steht mehrere Jahre. Baum ist fest gewurzelt. Ein Baum kann nicht so schnell umwerfen, brauchbares Leben. Kann starke Stürme aushalten, brauchbares Leben. Wenn du so manchen Sturm überstanden hast, überlebt hast, das ist brauchbares Leben. Wenn du so zurückschauen kannst, da war ein Orkan, da war ein Hurrikan, da war ein Tornado. Die ganzen Winde, die sich da freigesetzt haben. Ein Baum trägt seine Frucht zu seiner Zeit. Ein Grashalm ist so eine Einjahrespflanze. Da und nicht mehr da, das ist der Mensch. Brauchbares Leben, unbrauchbares Leben. Was kannst du aus dem Grashalm machen? Höchstens Heu. Und das, oder Stroh, oder das landet dann auf dem Misthaufen. Aber aus einem Baum, da kannst du viel mehr Nützliches draus machen. Sogar ein Blätterdach bietet Schatten für Mensch und Tier. Gegen Hitze und Regen und so weiter ist es da. Ein Baum ist viel mehr wert als ein Grashalm. Also der Gerechte ist wie ein Palmbaum gepflanzt am Wasserbach. Und was ist der Mensch? Nur Grashalm? Ohne Gott führen wir ein unbrauchbares Leben. Ohne Gott. Zu was bin ich da? Wir führen ein unnatürliches Leben ohne Gott. Lass uns ein bisschen... Ich meditiere und denke darüber nach. Ein geistloses Leben führen wir, ein hoffnungsloses Leben ohne Gott. Ohne Gott welken wir dahin. Ohne Gott bringen wir keine Frucht. Und was will Gott von unserem Leben? Wir haben in der Bibel über die Frucht des Geistes die Rede. Brauchbares Leben ist ein Leben, was die Früchte trägt. Und die Frage war auch, was der Christ hier stellte, was ist unser Ziel? Eines meiner ersten Lieder, was mir sehr viel zu schaffen gemacht haben und was mich motiviert haben, Evangelist zu werden, zu evangelisieren, Menschen zu suchen und für Gott zu reichen. Da war ein Lied, das in unserer Gemeinde oder in der Bibelstunde, nicht in der Gemeinde, in der Bibelstunde wurde gesungen. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine einzige Gabe bringen, keine einzige Seele? Und so weiter. Als das Lied jedes Mal, habe ich Komplexe gekriegt, als das Lied gesungen ist. Muss ich mit leeren Händen? Das habe ich mir immer vorgestellt. Das haben sie meistens so kurz vor der Gebetsstunde gesungen oder in der Gebetsstunde gesungen. Muss ich stehen mit leeren Händen so vor meinem Jesus, zu meinem Jesus gehen? Und habe immer wieder gedacht, wie werde ich zu Jesus kommen? Brauchbares Leben, leere Hände und so weiter. Herr, ich bin gerade gerettet worden. Ich danke dir, dass du meine Seele gerettet hast, mir meine Sünden vergeben hast. Ich habe den Himmel erreicht und Gott, ich bin so froh. Oder komme ich und kann ich sagen, Gott, guck mal, hier habe ich beide Hände voll. Ich habe Garben, ich habe Ernte eingebracht, ich habe Seelen für dich gewonnen. Und die Bibel sagt, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, Daniel, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Du strahlst wie die Venus, wie Jupiter, wie Mars, wie die Planeten hier für die Erde strahlen. Die haben ganz anderes Licht. So, und sie werden strahlen wie die Sterne des Himmels, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Brauchbares Leben ist, wenn wir nicht mit leeren Händen vor dem Herrgott erscheinen. Mit leeren Händen. Brauchbares Leben. Das kann jeder. Kann sogar ein Analphabet. Und meistens sind die Analphabeten bessere Missionare und Evangelisten als die Studierten und Gebildeten und Eingebildeten und die Ängstlichen und Verzagten. Nein, wir wollen keinen Anstoß, kein Ärgernis erregen. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Oh, bei diesem Lied bin ich jedes Mal, sage Gott, ich möchte nicht mit leeren Händen vor dir stehen. Hilf mir. Was muss ich tun, damit ich eine einzige Garbe wenigstens finde? Und dann habe ich gebetet und habe die Leute gefragt, was muss ich tun? Und so weiter. Und dann haben sie noch ein ganz schlimmes Lied gesungen. Sterben dein armer Zigeunerknab. Und dann haben sie von diesem Zigeuner. Und dann heißt es in diesem Chorus, ich kenne diese schönen alten Lieder nicht mehr, aber das hat man bei uns so gesungen. Das war wie ein Schlager in unserer Gemeinde, in unserem Bibelkreis. Und dann sterben dein armer Zigeunerknab. Und in diesem Chorus heißt es, und niemand hat ihm vom Heiland was gesagt. Und das hat mir so wehgetan. Niemand, der stirbt, dieser Zigeunerbursche, dieser Zigeunerknabe und so weiter. Und niemand hat ihm was vom Heiland gesagt. Mit leeren Händen. Frucht tragen, Frucht bringen. Das ist der Sinn, warum wir angelegt sind. Was ist der Sinn unseres Lebens? Wozu sind wir angelegt? Wir sind für den Thron bestimmt. Das ist unsere hohe Bestimmung, unsere hohe Berufung für den Thron Gottes. Und eigentlich der Thron Gottes ist so weit weg. Aber wir sollten eine Frucht für den Thron Gottes werden, sodass die Engel kommen können und dass sie dann diese reife Frucht dem Vater im Himmel präsentieren können. Dass mein Leben eine reife Frucht wird, dass ich ausreife. Das ist der Sinn des Lebens. Natürlich habe ich Probleme, als ich mich über diesen Text hier hergemacht habe oder die Gedanken brauchbares Leben hergemacht habe, habe ich große Probleme bekommen. Da ist doch der Jakobus in der Bibel. Der wurde vom Heiland 3 Jahre ausgebildet. 3 Jahre ausgebildet und dann wird er geköpft im Gefängnis. Und dann ist der Johannes da, der Apostel, der wird Opa in Christus am Schluss, verstehst du? Und in beiden hat der Herr das Gleiche investiert, das Gleiche hineingelegt, das Gleiche gegeben. Der eine ist nach einem halben Jahr erledigt und schon im Himmel und der andere muss noch 70 Jahre sich hier auf dieser Welt abkämpfen. Die nächsten Tage mache ich an diesem Thema weiter, weil es mich so beschäftigt. Das hat mich umgehauen. Herr, das ist doch nicht gerecht. Was ist brauchbares Leben? Kurz leben und viel erleben oder lang leben und wenig erleben? Brauchbares Leben. Der Johannes, was hat der alles erlebt in seinem Dienst als Apostel nach Ephesus gekommen? Und der Bruder Jakobus, präpariert, ausgebildet vom Heiland, rausgeschickt in der Welt, erwischt um die nächste Straßenecke und schon ins Gefängnis und ermordet vom Herodes. Steht in der Bibel, diese Geschichte, in der Apostelgeschichte. So, was ist brauchbares Leben? Wir denken manchmal, der konnte niemand zum Heiland groß führen. Was hat er Großes getan? War er deswegen unbrauchbar? War er deswegen nicht ein Apostel Jesu Christi? War er deswegen nicht ein Erwählter? Das bringt uns schon in Gefahren und in Schleudern. Wer mit Gott wandelt, der gondelt nicht. Der tut Zeichen, der setzt Zeichen. Der hat ein andere Werte in seinem Leben, wer mit Gott wandelt. Der macht sein Leben wertvoll. Und du kannst in einer Stunde für Gott, wenn du richtig lebst, in einer Stunde für Gott mehr erreichen, wie der andere in 100 Jahren. Ich denke nur wertloses Leben. Vielleicht denken wir manchmal, ich bin irgendwo so auf Abstellgleis. Niemand beachtet mich, alle ignorieren mich, alle machen Bogen um mich, alle lassen sitzen, sogar der Pastor, der gebraucht mich nicht, der setzt mich nicht ein. Und du hast so viel Anklagen und Vorwürfe und der Teufel tut noch das Übrige dazu, gibt noch eins obendrauf. So, und dann sitzt du da und sagst, Herr, denk an Bruder Ananias in Damaskus. Dort in ganz äußerste Ecke davon, gehört nicht einmal zum gelobten Land Damaskus. Dort oben in Syrien abgeschoben. Dann sitzt er da, ist Gemeindeleiter zur Außenstation Frankfurt-Oder. Oder lassen wir mal so ganz weit weg. Was sollen wir da unten, verstehst du? Oder was soll da unten passieren? Bruder Ananias sitzt in Damaskus. Herr, hast du nicht mir eine große Verheißung gegeben? Ich werde die nächsten Tage über, wie sich Gottes Verheißungen erfüllen oder sich nicht erfüllen und wie man diese Dinge alle erreicht. Ihr müsst Freitag, Samstag, Sonntag immer kommen, weil es jetzt immer blockweise sein werden, diese Vorträge. Also wenn du etwas verpasst, hast du etwas verpasst und kriegst nicht mehr den Anschluss. Und aber da geht Bruder Ananias, Herr, gebrauch mich. Und dann passiert Folgendes. Dann bekehrt sich Saul von Tarsus. Und mit da, wo denn Saul von Tarsus zum Herrn führte, hat er ganz Europa, ganz Asien, ganz Afrika, ganz Amerika zum Herrn geführt. Denn ja, Paulus ist ein sehr starkes, großes Werkzeug Gottes gewesen. Der hat in 5 Minuten einen Fisch ans Land gezogen, dass es nicht ein zweites Mal gibt. Und wer weiß es, vielleicht führst du einen Menschen zu Jesus, der Werner Heukelbach heißt. Oder Billy Graham. Oder Reinhard Bonke. Verstehst du? Brauchbares Leben. Und du sagst, Gott, was ist mein Leben? Und meistens benutzt Gott Situationen in unserem Leben, wo er uns brauchbar macht, wo wir am unbrauchbarsten sind. Das sind die Stunden, wo wir am brauchbarsten für Gott werden. Ich denke nur von Peter Alexander, nicht unser Peter Alexander, wo so singt, sondern der Begründer von der Genfer Bibelgesellschaft. Dieser Peter Alexander, der ist zum Glauben gekommen. Und zwar, ich habe diese Geschichte euch schon mal erzählt, aber für die, die es nicht wissen, er war schwermütig, wollte sein Leben Schluss machen. Junger Mann, der sagt, mein Leben hat keinen Sinn, will sein Leben wegwerfen, sein Leben ist unbrauchbar. Und da passierte Folgendes, dann geht zum Bahndamm, und will sich da vom Zug überfahren lassen. Das dachte er, das ist der schnellste, der einfachste und billigste Tod. Und die Geschichte ist anders, dass Gott im Timing, dass Gott im richtigen Moment etwas ganz Mysteriöses benutzt. Da ist ein Bibelkolporteur, der Bibel im Zug verkauft. Und da kommt er zu einem reichen Herrn, der sitzt da im Abteil, ein Atheist, Gnostiker, und bietet dem da seine Bibeln an und sagt, was haben Sie da? Und nimmt diese Bibeln, kauft und sagt, ich kaufe sie alle ab. Der Bruder freut sich natürlich, denkt, macht ein gutes Geschäft, er wird bestimmt seiner Familie verteilen. Was macht er? Dreht die Scheibe runter und schmeißt den ganzen Koffer zum Fenster raus mit den Bibeln. Das ist das Ergebnis von seinem Dienstgewissen. Und dieser Bruder, der hat so einen Knacks gekriegt in seinem Leben, sagt er, guck mal, ich diene Gott jetzt. Und der hat das teure Wort Gottes zum Fenster rausgeschmissen. Ist verzweifelt. Das war seine letzte Amtshandlung, sein Dienst für Gott. Er ist nach Hause gekommen als zerbrochener, geknickter Mann. Unbrauchbar, würde man sagen. Und nach Jahren steht er in der Schweiz, in einer großen Halle und hört, spricht ein bekannter Evangelist, der zieht die Massen an, ein junger, dynamischer Prediger, und dann gibt es sein Zeugnis, er möchte dem Mann in der Ewigkeit danken. Sein Leben war wertlos, er wollte sein Leben wegwerfen, und er lag am Bahndamm, und als er so auf dem Zug liegt und auf dem Zug wartet, auf der Gleise liegt und auf dem Zug wartet, sieht er im Straßengraben genau an der Stelle einen ganzen Koffer. Und wenn du einen Koffer siehst, wirst du neugierig. So, und das war. Und dann ging er und guckt, was ist in der Koffer, was ist in dem Koffer drin. Und was waren? Ein ganzer Paket Bibeln. Und er fing an zu lesen. Und als sie bekehrt, und ich möchte dem Mann danken. Und der Mann steht hinten an der Säule, gebrochener Mann mit Runzeln und verzweifelt, verzagt, entmutigt, steht da. Und dann erkundigt sich, Bruder, wann war das, wo war das? Und dann tut er Buße und sagt, Gott, ich dachte, mein Leben ist nutzlos. Ich diene, meine Arbeit ist vergeblich für dich, bringt nichts ein. Und wenn ich jetzt dich höre, Bruder, ich weiß, es hat sich gelohnt. Dieser Schock, dieser Knacks, dieser Zusammenbruch, mein Leben, mein Zusammenbruch, dass ich blamiert worden bin, hat sich gelohnt, wenn ich dich sehe, wie du jetzt das Evangelium predigst. Und das war auch der Grund nachher, wie die Genfer Bibelgesellschaft gegründet wurde. Nur nebenbei, diese Geschichte, wie Gott manchmal unbrauchbares Leben wieder wunderbare Art und Weise brauchbar macht. Wir sind auch manchmal so wie Elias, wir haben gekämpft, für Gott geeifert. Und dann sagen wir, oh Gott, ich will sterben. Unbrauchbar. Und Gott sagt, nein, nein, ich will dein Leben wieder neu erfrischen und wieder neu Lebensmut geben. Du hast noch viel zu tun. Also, wenn du mit dem Herrn gehst, anfängst mit Gott zu leben, beginnt dein Leben aufzublühen, dann wirst du im Alter, kriegst du noch Kinder. Abraham, ich war vom Abraham begeistert. Könnt ihr vorstellen, der hat so einen Isaac gehabt. Zuerst hat er Ismael gehabt. Das hat er schon mit Not und Plage und so weiter. Damit ist mit der Hagar. Vielleicht war es ein bisschen Vergnügen oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er hat den Ismael zustande gebracht. Dann den Isaac zustande gebracht. Und dann, nachdem er die zwei Söhne hatte, nachdem Gott ihn gesegnet hatte, nachdem er das hatte, hat er noch 6 Kinder gekriegt. Kannst du dir vorstellen? 8 hat er insgesamt gehabt. Und zuerst gar keine Kinder. Von der Ketura, 6 Kinder hat er noch gehabt. Muss vorstellen, so hat Gott ihn noch in hohem Alter gesegnet. Der Mann ist aufgeblüht. Hat noch 6 Kinder gezeugt. Nicht nur den Isaac und Ismael, nein, auch die anderen 6. Wir blühen im Alter auf. Und die, die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft. Und sie fahren auf wie Adler. Brauchbares Leben, unbrauchbares Leben. Es ist, mit Gott wird dein Leben brauchbar. Der Herr sagt, wenn du Glauben hättest wie Senfkorn, haben wir am Sonntag kürzlich gehabt, dann kannst du Berge versetzen. Dieser Senfkorn-Glaube. Du musst nicht stark sein, du musst nicht groß sein, aber Gott kann aus deinem Leben etwas machen. Oder Paulus, er kann bezeugen, meine Kraft, hat Gott ihm gesagt, ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, 9. Und dann sagt er, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn du unbrauchbar bist, für die Menschen, für die Gesellschaft, für die Gemeinde, für den Pastor, für die Geschwister, für jeden, wenn du unbrauchbar bist, sagst du, also ich komme mir so wie der letzte Dreck vor. Kommst du sowas, so wie Lückenbüße oder was weiß ich, wie du da vorkommst? Wenn ich mir so wie der letzte Dreck vorkomme, dann bist du reif für Gottes Werk. Amen. Ich weiß, könnte nicht sagen, aber was ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bringen möchte, ist eigentlich, was Gott auf mein Herz gelegt hat, das tiefere geistliche Leben, das nicht nur Halleluja sagen, sondern wirklich im Herrn verwurzelt sein, den Sinn seines Lebens entdecken. Wozu bin ich da? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus. Durch Gott ist auch der Schwache brauchbar. Halleluja. Durch Gott ist der Arme brauchbar, der Kleine brauchbar, der Behinderte ist brauchbar, durch Gott, wenn Gott in dein Leben kommt. In London hat ein Junge gelebt, es gibt ein Buch sogar auf dem Büchertisch, ich denke Tom oder Tim, ich bin nicht mehr sicher, Tom, der Zettelschneider, ist so das Buch dieser Geschichte. Der Tom, der sitzt oben im dritten Stock da in Londoner Wohnung, Mansardenwohnung, ist behindert, sitzt im Rollstuhl und niemand kümmert sich groß um ihn, wird Kind Gottes, bekehrt sich und sagt, lieber Heiland, was kann ich für dich tun? Und dann fällt ihm eine Geschichte aus seiner Lausbubenzeit, wo er noch so Flieger machte, Papierflieger machte, so solche Papierflieger herstellte. Und dann hat irgendwie, wo er da oben saß und die Menschen unten auf der Straße sah, sagt, Herr, ich kann nicht zu den Leuten auf der Straße gehen und predigen, aber kannst du mich irgendwie gebrauchen? Und dann hat Tom gebetet und hat Papier genommen und so Zettelchen geschrieben, so was Gott ihm gezeigt, was Gott ihm, Bibelvers und manchmal, je nachdem, wie es war. Und dann hat er gebetet und dann immer wieder so zum Fenster rausgeschmissen. Und wenn was vom Fenster runterkommt, so, dann guckst du gleich, was, wo kommt es her und so weiter. Da wirst du gleich fragen und so weiter. Und so war das. Und beim Tom war schon so, er hatte eine regelrechte Gemeinde schon unten gehabt, die vorbeikamen und die wussten, also der Tom, der schreibt Wort Gottes, bringt Botschaften von Gott und die kommen direkt vom Himmel. Gott kann jemand benutzen. Oder als ich nach Indien fuhr, nein, gar nicht bevor ich nach Indien fuhr, sondern lange vorher. Irgendwie kam ich mit einem Bruder in Kontakt, also ich habe nur seine E-Mail-Adresse und irgendwie mal was über Berlin, ihm was geschickt und dergleichen. Und dann schreibt er mir, und meine Frau und uns, wir waren da in einer Situation, wo wir eine Entscheidung treffen mussten und so weiter. Dann schreibt er uns eine Prophetie per Internet aus USA, irgendwo aus den Rocky Mountains und hat gebetet für uns, kennt uns nicht, aber genau die Antwort, genau die Probleme, genau die Situation, die uns betroffen hat, und zwar wortwörtlich, wie wir da auch noch miteinander geredet haben. Also es kann nur Gott gewesen sein, der diesen Mann benutzt hat. Und das war ein alter Prediger, oder was heißt ein älterer Bruder in Christus, der hat einen Unfall gehabt, beide Füße ab, kann nichts für Gott mehr tun, und hat er gebetet, Herr, wie kannst du mich gebrauchen? Und dann hat Gott ihm gezeigt, das Internet. Bei mir ist jetzt glaube ich, du hast zwei Hände, du hast einen Computer und du kannst Botschaften schicken, denen ich zeige und einfach die Leute inspirieren. Und Gott kann dich gebrauchen, sogar unbrauchbares Leben, beinamputierte Menschen kann Gott gebrauchen. Gott kann Behinderte gebrauchen. Vielleicht kannst du nicht mehr viel reden, aber du kannst Leute anstrahlen mit deiner Liebe. Und das ist schon brauchbar, so ein schöner, liebevoller, netter Blick, strahlende Augen, lächeln einfach und zulächeln. Gott kann dich gebrauchen. Sag nicht, mein Leben ist wertlos. Du hast es in der Hand, was aus deinem Leben wird. Gott kann Unbrauchbare brauchbar machen. Jesus erzählt von dem Weinstock und der Rebe, Johannes 15, 1 bis 5, können wir nachlesen. Er sagt, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und dann sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Und gleich wie eine Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Brauchbares Leben. Die Rebe ist wertlos. Eine Rute, ein Stock, ein Stück Holz, weiter nichts. Nutzlos. Und deshalb kommen viele Menschen, wenn sie nicht mit Gott richtig verbunden sind, mit Gott verwachsen sind, kommen sie wertlos vor. Die haben keinen Saft, ihr Leben hat keinen Saft, ihr Leben ist nur Leerlauf. Aber die Rebe gehört in den Weinstock eingepflanzt, muss eingepfropft werden und muss am Weinstock angewachsen sein. Man kann nicht jeden Tag mal da und dort, weil ich probiere mal diesen Weinstock oder mal jenen Weinstock. Du musst schon an einem Weinstock bleiben, kontinuierlich bleiben, um produktiv, leistungsfähig zu sein. Wenn wir am Weinstock angewachsen sind und aus dem Weinstock unsere Energie beziehen, dann können wir Frucht bringen und dann ist unser Leben fruchtbar. Dann ist unser Leben fruchtbar. Ohne den Weinstock ist die Rebe wertlos. Da ist die Gesellschaft wertlos. Die Gemeinde wertlos. Unser Dienst wertlos. Einfach unser Leben wird von der Wertlosigkeit bestimmt, wenn wir nicht an Christus angeschlossen sind. Wenn wir nicht an dem E-Werk, an dem Kraftwerk Gottes angeschlossen sind. Die Kommunisten haben in den DDR gesagt, und ich hoffe nicht, dass ich irgendjemand auf den Schlips trete, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ohne Gott, wer kennt diesen Spruch? Ohne Gott und Sonnenschein, naja, ihr habt es gehört. Nachts mit Scheinwerferlicht sind sie mit den Mähdreschern unterwegs gewesen. Das war ihre Parole. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Aber was ist aus der DDR geworden? Wenn Gott nicht mehr das Thema ist, dann nützen die ganzen Scheinwerfer nicht. Dann läuft gar nichts, dann nützen die besten Mähdrescher nicht. Wenn Gott nicht mehr das Thema in unserem Leben ist, nützt die Medizin nichts, nützt das Geld nichts, das Kapital nichts, nützen die Gesetze nicht. Was ist aus der DDR geworden? Schaut euch nur mal an. Ohne Gott ist das beste Regime Schrott. Ohne Gott. Unbrauchbar ist das Leben. Ein Mensch ohne Gott ist unbrauchbar. Das beste System ist Schrott. Die beste Politik ist Schrott, die beste Demokratie ist Schrott ohne Gott. Die beste Religion ist Schrott ohne Gott. Der höchste Lebensstandard ist Schrott ohne Gott. In der Weisheit Kapitel 16, steht nicht bei euch in der Bibel, aber ich habe eine schöne Bibel, da steht es drin. Weisheit 16, 12 bis 14. Denn weder Kraut noch Wundpflaster heilt sie. Weder Kraut noch Wundpflaster heilt sie, sondern dein Wort, o Herr, das alles heilt. Wenn das Wort Gottes nicht mehr das Zentrum ist, macht einen nichts mehr gesund. Weder Kraut noch Wundpflaster, sondern dein Wort, o Herr, das alles heilt. Du hast ja Macht über Leben und Tod und führst hinab zu der Unterwelt Toren und wieder zu den Unterwelttoren und wieder herauf. Ein Mensch jedoch kann wohl töten in seiner Bosheit, aber den entflohenen Lebensgeist kann er nicht zurückgeben, noch die hinweggenommene Seele erlösen. Die ganze Gesundheitswirtschaft hier bei uns in Deutschland ist bankrott, ist nur noch zum Markt geworden, wird durch Kapital draus geschlagen. Unsere ganze Politik, jetzt haben sie ihren Haushalt beschlossen mit 250 Milliarden Euro, riesiges Loch. Aber weißt du, ich wundere mich gar nicht über unsere deutsche Regierung. 50% unserer Bundestagsabgeordneten sind konfessionslos. Weder evangelisch, noch katholisch, noch freikirchlich. wenn 50%. Und jetzt fangen sie in der ehemaligen DDR, ist jetzt ganz groß, Jugendweihe. In Frankfurt-Oder, ich habe so einen Bericht, war entsetzt, 700 Leute sterben im Jahr. Und nur 200 Personen, 200 Leichen, werden entweder mit Pfarrer oder Redner beerdigt, die anderen werden verscharrt wie Hunde. Und wie man seine Tote beerdigt, wie man seine Tote behandelt, das zeigt, wie man mit dem Leben umgegangen ist. Die Toten sind nichts mehr wert, die werden nur noch entsorgt, wie man Schlamm entsorgt, Müll entsorgt und so weiter. Konfessionslos, gottlos. Das ist die Tatsache. Wir müssen nicht wundern, wenn es mit unserem Volk bergab geht, wenn Made in Germany nichts mehr gilt in der Welt, weil keiner mehr deutsche Artikelware groß kaufen will. Ohne Gott und Sonnenschein. Das war damals bei der DDR, aber ich frage mich, ob es heute in der BRD besser ist, ohne Gott und Sonnenschein. Wer fragt noch nach Gott? In Amerika ist es interessant, bei den jungen Erwachsenen im Osten glauben nur noch 20% nach einer Meinungsumfrage an Gott. Oder dass sie Gott irgendwie einkalkulieren oder mit Gott rechnen. In dem Westen, also Westen BRDs, sind es 59%. In den USA, und man kann über Amerika schimpfen, wie man will jetzt, 92% der Amerikaner glauben noch an Gott in irgendeiner Form und Weise. 92%. Soll uns zu denken geben. Wir müssen nicht denken, warum hier bei uns in unserem Land bergab geht, wenn Gott keine Rolle mehr spielt. Ohne Gott und Sonnenschein nützt alles nichts mehr. Gott wird nicht mehr gesucht, Gott wird nicht mehr gefragt. Man beschränkt sich nur auf irgendwelchen Zeremonien und so weiter. Der Arzt, die Apotheke, das hat mehr Vorrang als Gott. Man ruft nicht mehr die Ältesten, wenn man krank ist. Oder sonst was, mit jedem Klacks rennt man zum Notarzt, verdrängt die Krisen mit Tabletten. Ohne Gott. Wir bringen keine Opfer mehr. Keiner will mehr kämpfen gegen die Schmerzen. Niemand fordert uns mehr so heraus. Wir sitzen gerne in der Gondel. Es ist gemütlicher. Wir lassen uns auch hochschaukeln. Es ist gemütlicher, sich hochziehen zu lassen, so wie im Schlaraffenland. Aber wir wundern uns über unsere Situation auch als Christen. Auch als Christen ist so wichtig. Bitte? Okay, jetzt gucke ich mal. Eine Welt ohne Gott und Sonnenschein ist hoffnungslos, verstrickt in Süchte, Probleme, Sorgen. Man frisst sich gegenseitig auf. Ohne Gott ist man verwirrt. Ohne Gott gibt es keine Selbstverwirklichung. Und wir sollen uns verwirklichen. Nur das ist, was unser Leben lebenswert macht. Ohne Gott verlieren wir unsere Geschichte. Wir werden bedeutungslos für die ganze Welt. Wir sehen an die PISA-Studie, wie intelligent die Deutschen sind. Das Volk der Dichter und Denker ist das Volk bald von Dummköpfen geworden und Trotteln. Aber mal, das war mal das Volk der Bildung. Wir werden langweilig ohne Gott. Unser Leben wird uninteressant ohne Gott. Da ist keine Spannung mehr, keine Dynamik mehr, kein Elan mehr. Man wird schlapp und müde und träge. Unser Leben verarmt ohne Gott. Bedeutungsloses Leben. Ohne Gott nimmt unser Wohlbefinden ständig ab. Da juckt's und zwickt's und zwackt's. Da zerrinnen alle Werte in unserem Leben ohne Gott. Deshalb, unser Leben braucht Substanz. Amen. Unser Leben braucht Substanz, braucht Inhalt. Ohne Gott beginnt das Chaos in unserem Leben. Ohne Gott. Mit Gott kommt Ordnung, kommt Dynamik, kommt Pep hinein. Ohne Gott haben wir kein Rückgrat. Bedeutungsloses Leben. Stellen wir gar nichts dar. Georg Müller, von ihm wird erzählt, dem weisen Vater von Bristol in den USA wird erzählt, sein ganzes Wesen war ein königliches Wesen, obwohl er ein Bettler Gottes sich genannt hat. Er hat immer für seine Weisen da immer Geld gebettelt und so weiter. Aber immer wenn er kam, sofort spürte man, hier ist ein besonderer Mensch da. Spüren die Menschen, wenn du irgendwo hinkommst, hier ist ein besonderer Mensch da. Bedeutendes Leben ist, dass die Leute sofort spüren, hier ist ein bedeutender Mensch. Das ist nicht nur Schwester sowieso und Bruder sowieso und Tante sowieso und Opa sowieso. Nein, hier ist ein bedeutungsvoller Mensch da. Sind wir bedeutungsvoll? Wir sind bedeutungsvoll, wenn Gott in unserem Leben hineinkommt. Wenn Gott eine Rolle in unserem Leben spielt, wenn wir das nicht sind, wird unser Leben zu einer Ruine und sinkt zu einer Bedeutungslosigkeit. Und dann kommt Staub und Schlamm drüber und irgendwo sind wir verschwunden in der Geschichte und untergegangen. Aber so ist der Gott, das Fürchtige nicht. Der hat nicht nur Museumswert. Der ist nicht nur eine Mumie. Tote sind wertlos. Geistlich tote Menschen sind wertlos, bedeutungslos. Wie willst du schnell entledigen? Voraussetzungen für ein brauchbares Leben ist zuerst einmal, dass ich anfange, brauchbare Gedanken zu denken und nachdenke, wo könnte ich mich einbringen? Wo könnte ich mich nützlich machen? Dass ich anfange, dem zu denken, wie Paulus an die Philipper schreibt, was wohl lautet, was positiv ist, was ermutigend, was aufbauend ist. Dass wir anfangen zu denken, ich werde gebraucht, ich bin nicht Schrott. Könnt denken von mir, was ihr wollt. Ich bin nicht altes Eisen. Viele kommen sich schon so nutzlos vor. Wenn du dir nutzlos vorkommst, bist du nutzlos. Das, was du fühlst, was du denkst, was du glaubst, was dir die Gesellschaft sagt, das bist du. Aber wenn du sagst, ich werde gebraucht und wenn ich nichts anderes zu tun habe, dann gehe ich auf die Straße, frage irgendeine junge Frau, darf ich ihr Kind mal schaukeln, den Wagen schaukeln oder was weiß ich sonst. Irgendwo, du findest Arbeit. Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, künstlich hochgezüchtet. In der Natur gibt es keine Arbeitslosigkeit. Und Menschen, die arbeitslos geworden sind, ich spreche jetzt mal Arbeitslosigkeit als gesellschaftliches Problem, die haben ihr Leben nicht gefunden. Wenn du mit Gott lebst und wenn du arbeitslos bist, weißt, wenn ich arbeitslos wäre, weißt du, was ich machen würde? Ich würde ein Paket Traktate nehmen, auf die Straße mich hinstellen und verteilen. Und so lange, und irgendjemand kommt zu mir, vielleicht treffe ich einen Geschäftsmann oder jemand, wo er sagt, ja, wissen Sie, das können Sie auch für mich machen hier und ein paar Zettel verteilen. Dann verteile ich für den auch ein paar Zettel. Und so, ich werde Arbeit finden. Ich würde irgendetwas machen und dann, wenn ich nichts anderes finde, nehme ich einen Besen und fange an, hier die Straße zu kehren. Irgendwas wirst du finden. Du musst nicht tatenlos herumsitzen. Warum machen Sie das? Und dann werden die Leute fragen, warum machst du das? Ja, Stadtreinigung macht nichts, dann mache ich was. Dann greife ich hier ein. Und so weiter. Brauchbar. Und plötzlich wirst du entdeckt werden und plötzlich wirst du gefunden werden. Aber wenn du anfängst, ich bin unbrauchbar, keiner will mehr, niemand benötigt mich und so weiter. Setz deinem Leben ein Ziel. Und wenn du anfängst, für dein Ziel zu leben, fang an, Musik zu machen. Ich habe nur aus Langeweile mal in Stuttgart, ich habe irgendwie Spaß gehabt, ich wollte mal was testen. Wie viel verdient ein Straßenmusikant? Und dann habe ich mich mit meinem Akkordeon, bin kein großer Künstler, ich kann nur für meinen Hausgebrauch spielen, so und setz mich hin und spiel. Und so und dann habe ich so Kästchen da hingelegt. Nur aus Jux und kein Plakat und nicht so. Du, ich habe in einer Stunde 60 Mark drin gehabt. Gar nicht viel gemacht. Verkehrsreiche Straße und ein bisschen nur geklimpert. Habe gedacht, Mensch, ich bin doch dumm, dass ich Pastor bin. Sie sind Stundenlohn, ich bin doch dumm. Das Geld liegt auf der Straße. Fang an, ein Instrument zu lernen und spiel, mach Musik, erfreue die Leute. Geh als Straßenmusikant und fang in den Kiez hier zu spielen. Und vielleicht kannst du Mundharmonika spielen. Fang irgendetwas an. Unterhalte die Leute. Unterhalte die Leute in der U-Bahn. Ich habe euch letztes Mal gesagt, Halleluja zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben. Aber erfreu andere Menschen, dann wird dein Leben brauchbar. Nicht nur, dass du die Menschen verdrießt mit deinem Jämmern und Klagen und dich beschweren. Fang an, Leute zu erfreuen. Fang an, Leute zu erfreuen. Ich werde gebraucht. Ich habe eine Sendung, ich habe einen Auftrag. Paulus sagt, ich habe eine Vision, ich jag nach dem vorgestreckten Ziel. Kannst du gar nicht einschlafen. Du überlebst noch deinen Tod sogar und überlebst noch deinen Tod. Sich brauchbar einschätzen ist so wichtig, wie du dich einschätzt. Sich selbst wichtig nehmen. Wenn du dich nicht wichtig nimmst, erwarte doch nicht, dass dich irgendjemand anders wichtig nimmt. Wenn du selbst dir nichts wert bist, wird niemand von dir was wollen. Sich selber wertschätzen. Sich selbst sagen, ich bin ein Schatz. Ja. Mach das mal. Ich bin ein Schatz. Ich bin Gold wert. Ich bin unbezahlbar. Das soll es auch in diesen Proklamationen noch aufnehmen. Ich bin ein Schatz. Und dann guckst du im Spiegel. Strahlst wie Erzengel. Dann leuchtest du. Durch Dienen wird man brauchbar. muss irgendetwas machen.
Durch Dienen wird man brauchbar, wenn man was tut. Den Diener bemerkt man sofort, ob es jetzt Kirche aufschließen ist oder zuschließen ist oder Stühle oder jetzt am Samstagmorgen also Tische decken, Kärtchen malen. Egal was es ist, durch Dienen wirst du brauchbar. Und du findest etwas zu tun für dich, wo du kreativ sein kannst. Und dann merkst du, Mensch, was steckt noch alles in mir drin, was ich noch alles kann. Ich habe noch mehr Gaben als nur zu essen und zu trinken. Ich bin noch talentierter. Du entdeckst plötzlich Möglichkeiten. Ich bin brauchbar. Wir sind brauchbar, wenn wir anfangen, an andere zu denken. Wenn wir anfangen, für andere da zu sein. Wenn wir uns in andere investieren. Wenn wir selbstlos werden, nicht an dich denken. Und was tun die für mich? Vergiss dich selber. Stell dich selbst in den Hintergrund und stell andere in den Vordergrund. Dann wird dein Leben brauchbar. Ich möchte nur ermutigen, ein paar Lebensweisheiten hier weitergeben. Indem wir auf andere zugehen, andere bereichern, wird unser Leben reicher und wertvoller. Andere bereichern. Geben macht reich. Geben macht fröhlich. Geben demonstriert deinen Wert. Arme Leute können nichts geben. Die müssen immer alles nehmen. Aber reiche Leute, die geben den Zehnten, die geben 20%, die geben mehr, die unterstützen Stiftungen und so weiter. Brauchbares Leben ist nützliches Leben, indem ich mich einbringe, irgendetwas tue. Brauchbare Menschen sind dienende Menschen. In Philipper Kapitel 2, Vers 20, da sagt Paulus vom Timotheus, ich habe niemanden, der so wie Timotheus mir beigestanden ist, mir gedient hat. Timotheus, der Magenschmerzen gehabt, der hat trotz den Magenschmerzen Gott gedient. Ich kann mir vorstellen, dass ich immer geärgert über Paulus. Deshalb waren es auch seine Magenschmerzen. Irgendwo müssen die ja herkommen vom Ärger. Der Stress, den hat er nicht verkraftet. Aber er hat gedient, trotz des Stresses. Er wurde unentbehrlich. Paulus sagt, er ist mir unentbehrlich für das Reich Gottes. Er war unentbehrlich für die Gemeinde. Mach dich für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für deine Mitmenschen, für die Gläubigen unentbehrlich. Und dann wird dein Leben brauchbar. Übernatürliche Menschen, die übernatürliches Leben in sich haben, sind unentbehrlich. Die also mit Gott wandeln, mit Gott Gemeinschaft haben, die übernatürliche Gaben haben und diese Gaben auch einsetzen, die nicht nur für sich da, oh Herr, gib mir eine Prophetie und dann wird schnell aufgeschrieben und die dann ganze Dictionaries mit Prophetien inzwischen haben und ganze Aktenordner. Vergiss das. Du musst die Prophetie zu den Leuten bringen. Die Leute müssen es erfahren. Denn du kannst nicht nur konsumieren, auch nicht den eigenen Saft schmoren. Es ist wichtig, dass du diese Sachen weitergibst. Wir haben hier in der letzten Zeit so viele gute Redner gehabt und Prediger gehabt. Diese Sachen müssen jetzt raus und das Volk verbreitet werden. Zu den Menschen rüberkommen. Übernatürliches Wissen ist unentbehrlich. Und Menschen, die das haben, das weitergeben. Offenbarungen Gottes, Erkenntnisse Gottes, übernatürliche Fähigkeiten, was man nicht im Supermarkt kaufen kann, was man nicht in der Schule lernt. Und das, wenn jemand das weitergibt, da kommt Neues dazu. Menschen des Geistes sind unentbehrliche Menschen für ein brauchbares Leben, die Jesus sehr gut kennen und Jesus repräsentieren. Mutter Teresa, ich war erschüttert in Pfingstlerhäuser. Also eigentlich haben die Pfingstler mit Katholiken nichts zu tun weltweit. Aber überall Jesus und Mutter Teresa. Beides. Ich war erstaunt bei wiedergeborenen Christen überall in Indien, wo man hinkam, in gläubige Häuser, Mutter Teresa, wie eine Heilige verehrt. Und ich sag euch, warum Mutter Teresa so großartig war. Ich habe dann ihr Leben ein Stück weit studiert, mich damit beschäftigt. Mutter Teresa hat 5 Stunden am Tag gebetet. Menschen des Gebets sind unentbehrliche Menschen. Mutter Teresa hat, bevor sie ihr Tag begonnen hat, sie 5 Stunden im Gebet zugebracht. Lasst uns das machen. Lasst die Pfingstler mal machen. 5 Stunden am Tag beten. Mutter Teresa schreibt in einer ihrer Werke, das Alleinsein mit Jesus, hör mir gut zu, das sind brauchbare Menschen. Mutter Teresa, eine Frau aus Bosnien, eine einfache, schlichte Frau, ohne große Schulbildung. Aber sie hat Qualität in ihrem Leben, Qualität Gottes. Sie war unbrauchbar, unersetzlich. Sie hat unheimlich viel getan für Indien und vielleicht auch für den Rest des Kontinents. Sie schreibt, durch Alleinsein mit Jesus. Das Alleinsein mit Jesus ist wichtig für sie. Es ist wichtig, mit ihm zu sprechen, sagt sie. Es ist wichtig, ihm zuzuhören. Es ist wichtig, ihn zu lieben. Es ist wichtig, von ihm, von Jesus, geliebt zu werden. Es ist wichtig, dass Gott mich stark macht und ich abhängig bin von der Gemeinschaft mit ihm. Er handelt nicht, ohne dass wir ihn darum bitten, sagt sie. Er handelt nicht, ohne dass wir ihn darum bitten. So eine Achtung hat er vor uns, dass er immer wartet, bis wir gebeten werden. Mutter Teresa. So sehr respektiert er unsere Freiheit. Er zwingt sich uns nicht auf. Aber er möchte, dass wir ihn bitten. Und zwar immer und immer wieder. Menschen des Gebets sind wie Mutter Teresa. Und das Beten war der Schlüssel für ihren Dienst. Das Gebet ist eine Kraft. Menschen des Gebets sind Weltenveränderer. Menschen, die beten, die haben etwas in sich. Man hat das Gebet vor Jahren wissenschaftlich gemessen in einem Labor, Testversuch. Da war der Atomforscher Stowell dabei und hat ein sensationelles Experiment gemacht. Er war ein Atheist, hat mit Gott nichts auf dem Hut gehabt, wollte mit Gott nichts zu tun haben. Und dann untersucht er verschiedene Menschen und dann ist eine Frau im Sterben. Und diese Frau stirbt, ist vielleicht gläubig oder nicht gläubig, das ist dahingestellt. Aber während sie stirbt, fängt sie an zu beten. Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als die Sterbende Jesus um Gnade und Vergebung anrief, sagte selber, da schlug der Zeiger der Messinstrumente so stark aus, dass es bis zur letzten Frequenz ausgeschlagen hat und den Höhepunkt der Skala überschritten hatte. Die Frau betet und während sie anfängt zu beten, schlägt die Skala bei diesem Atomforscher in seinen Uhren aus. Und was der Forscher sagt, für 30 Sekunden lang hatte es so eine starke Wirkung, dass selbst die Radios, die in der Zeit gesendet, die stärksten Sender, nicht einmal diese Strahlung erreicht haben, was diese Frau durch das Gebet in den 30 Sekunden, wo sie sagt, Jesus, ich befehle meinen Geist in deine Hände, was da ausging. Gebet ist eine Kraft. Und wenn die Sterbenden schon solch eine Kraft haben, wie viel mehr haben wir als Lebende? Jesus, die Rebe und der Weinstock. Wir gehören zusammen, Rebe und Weinstock. So, wenn wir mit Jesus verbunden sind, haben wir unheimliche Kraft. Wir werden unentbehrlich und brauchbar. Und vielleicht hat diese Frau in ihrem Leben nie was getan. Ich habe drüber nachgedacht. Vielleicht hat diese Frau nie ein Zeugnis gegeben. Aber diesen Atheisten hat sie in der letzten Stunde überzeugt, das Gebet ist eine Macht. Ist eine Kraft. Und es hatte festgehalten, und es wurde vom Atheisten zum Christen, dieser Herr Stowell. Er sagt, das gibt's nicht, das ist nicht wahr, das darf nicht sein. Aber es war, er hat dann betende Menschen später untersucht und nicht betende Menschen, die sterben, die also aus Gläubige heimgingen und als Nichtgläubige heimgingen. Und er hat festgestellt, dass gläubige Menschen, die heimgehen, mit Gott Gemeinschaft haben und sterben in Christus, dass ihr Geist in so einer Stärke aus den Menschen ausfährt, dass sogar die Radios, unsere Sender, nicht mal in der Lage sind. So, das Gebet hat eine Ausstrahlung. Und wenn das Gebet solch eine Ausstrahlung hat, dass es eine Atomphysiker überzeugt, wie viel mehr sollten wir das Gebet einsetzen? Und vielleicht sagst du, ich kann nichts anderes als beten. Brauchbare Menschen sind betende Menschen. Denk an Mutter Teresa. Was war sie für ein Segen? 5 Stunden am Tag. Ganz schnell noch ein paar Punkte. Ich denke, dass diese paar Minuten, die mir noch schenkt, da ist die Tabea in der Bibel, als die gestorben ist. Dann kamen die Leute bei Petrus und sagt, guck mal, das hat Schwester Tabea gemacht. Oder das hat Schwester sowieso gemacht. Und das hat Schwester sowieso gemacht. Und dann hat Petrus nichts anderes tun können, als die Schwester wieder auferwecken von den Toten. Weil die Leute sagen, guck mal, wir brauchen die Schwester. Wer näht unsere Schürzen? Wer näht unsere Hemden? Wer macht das noch? Wir brauchen unsere Schwester. Sie hat sich unentbehrlich gemacht. Du überlebst, du wirst auferweckt, du stehst wieder auf, du lebst weiter, wenn du ein fruchtbares Leben gehabt hast. Wer also nur mäßig gelebt hat oder wer immer nur gegondelt ist in seinem ganzen geistlichen Leben, der ist ein unbrauchbarer Mensch. Aber wer übernatürlich sein Leben eingebracht hat, die zweite Meile gegangen ist, der also die Höhen erklommen hat, über sein Vermögen gelebt hat, über seinen Schatten gesprungen ist, der Unnötiges getan hat, der ist ein brauchbarer Mensch. Nicht das Nötige. Eigentlich, wir sind erst brauchbar, wenn wir das Unnötige tun. Das ist Kultur. Kultur beginnt erst, wenn Luxus, Unnötiges getan wird. Was es auch immer heißt. Unnötiges. Wenn du anfängst, unnötig 5 Stunden am Tag dazu beten und denkst, das ist eine Zeitverschwendung. Gott wohlgefälliges Leben ist ein brauchbares Leben. Nicht Menschen gefallen, sondern Gott gefallen. Ewiges Leben ist brauchbares Leben. Auf die Ewigkeit angelegt, in die Ewigkeit investiert. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Das ist, was unser Leben reich macht. Eine ganze Menge heute Abend. Lasst uns jetzt mal Perlen sammeln, Schätze sammeln, reich werden in Gott. Wir stehen auf und wir gehen zum Heiland und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte mein Leben jetzt investieren ins Reich Gottes. Ich habe lang genug für mich selbst gelebt, nur für mein Fleisch gelebt, nur für meine Begierden, für meine Gefühle gelebt. Ich will jetzt fürs Reich Gottes leben. Herr, und ich möchte mein Leben in das Reich Gottes investieren. Was es auch immer heißt. Und ich möchte brauchbar sein. Und ich möchte nicht mit leeren Händen eines Tages vor dir erscheinen, Herr Jesus Christus. O Herr, du redest zu uns heute Abend eine sehr ernste Botschaft. Und ich möchte heute Abend mein Leben in dein Reich investieren. Und ich möchte nicht wie ein Belsatzer eines Tages in die Ewigkeit gehen, als König auf dem Thron residieren und dann diese Schrift an der Wand gewogen und so leicht erfunden. Herr, und auf dieses andere Gewicht, Herr, im Natürlichen, im Irdischen, so ein Experte, so ein Fachmann, so ein erfolgreicher Mensch und auf dem geistlichen Gebiet eine Niete. Herr, nein, ich möchte auch ganz besonders auf dem geistlichen Bereich etwas sein. Herr Jesus, so wie Daniel, der hatte einen anderen Geist. Hat den Geist Gottes in sich gehabt. Und dieser Geist Gottes ist, was unser Leben brauchbar macht. Dieser Geist ist, was unser Leben nützlich macht. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben auf einem neuen Level, auf eine neue Ebene stellst und dass du uns Gnade schenkst, jetzt brauchbar zu sein in dir. Und lass uns, oh Herr Jesus, dass wir die Macht des Gebetes entdecken. Herr, dass wir entdecken, was das Gebet bewirkt. Herr, so wie Mutter Teresa, wir brauchen solche Männer und solche Frauen, die wissen, allein mit Jesus, nicht nur in der Gruppe stark sein. Herr, allein mit dir. Jesus, du hast gebetet allein auf dem Berg. Du hast allein mit dem Vater geredet, hast Gemeinschaft mit dem Vater gehabt. Und das war deine Stärke. Unsere Kraft kommt aus dem Umgang allein mit dir. Das macht uns brauchbar. Die Einsamkeit mit Gott. Das Alleinsein mit dem Heiligen Geist. Das Verbundensein mit Gott macht unser Leben wertvoll. Halleluja, wir sind leer, aber wir möchten uns mit dir heute Abend verbinden, mit dir vereinigen. Segne uns. Praise Gott. Wenn jemand da ist, der sagt, oh Gott, vergib mir. Ich habe so ein unbrauchbares, nutzloses Leben gelebt. Und du lebst immer noch sowas und du möchtest etwas tun in deinem Leben, dann ändere dein Leben jetzt. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nur eine Entscheidung treffen. Ich ändere mein Leben gerade jetzt. Ich will mich einbringen. Ich möchte eine Rebe am Weinstock sein. Jesus, hilf mir, mit dir verwachsen, mit dir verwurzelt, mit dir verschmolzen sein, mit dir auch vernarbt. Halleluja. Gott, ich danke dir. Und ich möchte euch für die nächsten Gottesdienste bei dieser Gelegenheit einladen, weil das, was Gott auf mein Herz gelegt hat, kann ich euch heute Abend nicht alles sagen. Gott beteiligen an deinem Leben. Das ist das Nächste, die nächsten Abende. Du sollst Gott beteiligen an deinem Schmerz. Gott beteiligen an deinen Kämpfen. Gott beteiligen an deinen Sorgen. Gott beteiligen an deinem Zweifel. Was es auch immer heißt, mit Gott verbunden sein. Mit Gott vereint sein. Ganz arg wichtig. Denn dann wird dein Leben fruchtbar sein. Und die Frucht wird bleiben. Und die Freude wird bleiben. Und dann heißt es, und ihr werdet bitten. Und ihr werdet alles empfangen. Dann wird auch unser Gebetsleben ein fruchtbares Gebetsleben sein. Halleluja. Und nicht das, was du hier unten auf Erden erreicht, das ist ausschlaggebend, sondern das, was oben angekommen ist, darauf kommt es an. Du kannst hier auf dieser Erde ein Versager sein. Das wird am Sonntag oder die nächsten Tage das Thema sein. Vom Scheitern zum Triumph. Du kannst hier ein Versager sein, aber im Himmel bist du ein Gewinner. Im Himmel bist du ein Sieger. Im Himmel bist du ein König. Hier kannst du einen ganz niedrigen Stand haben, aber im Himmel. Und das ist, was du dort bist. Und deshalb lasst uns die Welt nicht mit unseren Augen, sondern mit den Augen Gottes sehen. Unser Leben nicht mit unseren Augen messen, mit den deutschen Augen, wertes und unwertes Leben. Nein, was sagt Gott über mein Leben? ei, du treuer Knecht. Du warst über so wenigem treu. Du hast vielleicht eine ganz kleine Funktion, eine ganz kleine Aufgabe irgendwo gehabt, aber du warst treu. Dann sagt Gott, komm her, ich versetze dich jetzt in die nächste Klasse, die nächste Stufe. Ich begünstige dich jetzt. Vater, ich danke dir. Himmlischer Vater, ich segne die Geschwister, die hier sind, die heute Abend deine Güte brauchen, die heute Abend von deiner Gnade abhängig sind. Wir wollen offen sein. Wir wollen offen sein für Gottes Leben, für Gottes Geist, für das gottgeschenkte, gottgewirkte Leben, für die Gottseligkeit. Wir möchten offen sein und empfangen, gerade jetzt. Segne uns. Amen. Wir singen einen Chorus, preisen Gott, und dann kann jeder so seine eigene Entscheidung vor Gott treffen. Heute wollen wir einfach eigene Entscheidungen treffen. Keinen Altarruf, sondern eine eigene Entscheidung vor Gott. Und einfach sagen, hier bin ich Herr. Kannst du mich gebrauchen? Kann ich ein Segen sein? Und ich möchte keinen großen Beruf lernen. Ich möchte ein Segen sein, oh Gott. Brauchbares Leben ist, wenn andere Menschen durch dich und mich, durch uns gesegnet wird. Das ist brauchbares Leben. Mach mich zum Segen für andere, Gott. Halleluja. Das ist mein Gebet. Und mit diesem Gebet möchte ich auch den Gottesdienst zu Ende bringen. Halleluja.